Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Teuflisch böse Blumen in Berlin, schwarze Kunst in Los Angeles und der Spardruck in der Kultur, diesmal Köln, sind die Themen unserer Sendung. Zuerst aber Theater. Der Regisseur Nuran David Kalis steht für dokumentarische Recherchen, die sich sehr konsequent mit der rechten Szene in Deutschland beschäftigen. Bislang aus der Perspektive der Opfer und Hinterbliebenen, wie in Köln mit dem vielbeachteten Werk Die Lücke. Denn diese Perspektive blieb viel zu oft unerwähnt. In seinem neuen Stück für das Schauspiel in Frankfurt am Main sollte es nun explizit um die Täter gehen. Das Thema diesmal die Kontinuität rechter Netzwerke über Jahrzehnte in der Bundesrepublik und das Versagen des Bundesamts für Verfassungsschutz. Dorothea Markus hat die Premiere von Leaks von Mölln bis Hanau für uns gesehen.
Vier Horrorclowns mit Glubschaugen und bunten Perücken kommen auf die bunte Bühne von Anna Ehrlich gesprungen, tanzen und singen und nehmen uns mit auf eine ganz besondere historische Tiefenbohrung deutscher Geschichte. Ans Eingemachte deutscher Nazi-Kontinuitäten soll es gehen und zugleich so richtig unterhaltsam sein.
Herzlich willkommen zu Leaks, der ultimativen Enthüllungsshow. 90 Minuten, die totale Wahrheit. Heute können Sie nicht mehr sagen, das haben wir aber nicht gewusst. Ja, was ist denn da los in unserem Land?
Die vier beginnen ganz am Anfang der Bundesrepublik oder besser am Ende des Dritten Reichs. Auf 5 Monitoren sind spektakuläre, KI-generierte Drohnenaufnahmen zu sehen. Sie fliegen über Häusergerippe, versunkene Rheinbrücken, Trümmerhaufen. Deutschland in der Stunde Null nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch genau da, als Entnazifizierung möglich schien, wurden bald alte Nazischergen in hochrangige Ämter versetzt, tatkräftig gefördert von der US-Besatzung in Antikommunismusangst.
Aber dann, durch Unterstützung von Funktionären wie dem ehemaligen SS-Hauptsturmführer Richard Gerken sowie Herr die Grau-Eminenz Hans-Josef Maria Globke, schickt er erst ab!
Hans Globke war einst Mitverfasser der Nürnberger Rassengesetze und wurde dann Chef des Bundeskanzleramts unter Adenauer. Auf dem Monitor erscheint er mit roter Clownsnase, während ein Adenauer-Porträt sich Augen und Ohren zuhält. Doch an keiner bundesdeutschen Institution könnte die Kontinuität rechter Netzwerke wohl besser verdeutlicht werden als am Bundesamt für Verfassungsschutz. Eine Skandalgeschichte, wie auch der Journalist Heribert Prantl im Programmheft schreibt. Ein Geheimdienst der demokratischen Kontrolle entzogen. Eigentlich sollte er die junge Demokratie gegen Feinde verteidigen, lieferte sie ihnen aber eher aus. Bei Kalis wird er zugespitzt zu einer Art rechtsextremen Untergrundorganisation.
Wir unterstützen im Verborgenen Waffen, Informationen, Geld. Aber die Fassade, die muss bürgerlich bleiben.
In rasender Geschwindigkeit und sarkastisch wütendem Gestus schleudern uns die Clowns auf der Bühne Beweismaterial zu für die Kontinuität rechter Netzwerke in Deutschland. Immer wieder werden dazu Interviews von Experten gezeigt, rechtsextreme Chatprotokolle, Polizeiakten eingeblendet. Ganz unbekannt sind diese Leaks allerdings nicht. Im Schnelldurchlauf geht es über die Wehrsportgruppe Hoffmann, die rechtsextremen Anschläge von Mölln, Rostock und Solingen, Helmut Kohls verweigerter Besuch bei der Beerdigung der Opfer, bis hin zum sicher erschreckendsten Versagen des Verfassungsschutzes, dem NSU-Komplex. Die Behörde finanzierte diese Morde indirekt mit durch ein üppiges V-Mann-System und vernichtete anschließend wesentliche Akten dazu.
Das konnten wir doch nicht wissen, dass der Hass zu so etwas führt.
Gleichzeitig tanzen, posieren, rappen und singen die Clowns dazu, was oft eine verwirrende Mischung ist. Wer soll hier eigentlich unterhalten und zugleich angeklagt werden? Die Zuschauer, die das nicht wussten? Die rechtsextremen Zirkel, die das laut Kalis betrieben? Die befinden sich eher nicht im Theater. Vieles Erschreckende wird an diesem Abend erstmals zusammengeführt. In der Verdichtung entfaltet es verstörende Wucht. Ärgerlich ist trotzdem der schrille Anklagegestus, in dem es hier zusammengerührt wird. Ein wütendes Abziehbild von Dunkeldeutschland, das kaum noch differenziert. Und dennoch transportiert die brachiale Holzhammer-Revue schmerzhafte Erkenntnisse. In Deutschland hat sich in Sachen Rassismus seit der Gründung nicht viel getan. Im Angesicht der kommenden Neuwahl eine düstere Aussicht.
Dorothea Markus über Leaks von Mölln bis Hanau am Schauspiel in Frankfurt am Main. Die Ausstellung in Los Angeles, die wir jetzt besprechen, hat eine gewaltvolle Vorgeschichte. Anlass war nämlich die Ermordung des schwarzen Teenagers Trayvon Martin im Februar 2012 und der Freispruch des Nachbarschaftswachmanns George Zimmerman, der ihn in einem Handgemenge erschossen hatte, 1,5 Jahre später. Landesweite Demonstrationen gegen Rassismus und polizeiliche Willkür waren die Folge, aber auch, jetzt viele Jahre später, die aktuelle Ausstellung mit Werken von schwarzen Künstlerinnen und Künstlern im Los Angeles County Museum of Art, die aber nicht wieder das Thema Unterdrückung in den Vordergrund rückt, sondern den Ansatz verfolgt, diese Kunst aus unterschiedlichen Ländern und sogar Kontinenten als eigenständige zu präsentieren. Kerstin Zilm hat die Ausstellung mit Bildern aus der schwarzen Diaspora Kunst und Poetik des 21. Jahrhunderts gesehen.
Streifen, Blockbuchstaben, Schatten, geometrische Figuren. Schwarz auf weiß füllen sie eine Wand im ersten Raum der Ausstellung. Das Werk ist eine Version von Adam Pendletons Black Dada Flag, Black Lives Matter. Er schuf sie 2015 für den belgischen Pavillon der Biennale in Venedig. Pendleton bezog sich darin auf ein Gesetz aus dem Bundesstaat Florida. Aus seiner Sicht erweiterte es das Recht auf Selbstverteidigung so stark, dass der Mörder von Trayvon Martin freigesprochen wurde. In Los Angeles war die Black Lives Matter-Flagge der Funke für die Ausstellung, sagt Deandra Lawson, Kuratorin von Imagining Black Diasporas, 21st Century Art and Poetics.
Das Konzept der Ausstellung begann damals mit einem Gefühl von Dringlichkeit, auf das, was gesellschaftlich passierte, zu reagieren. Zuerst habe ich eine Bestandsaufnahme unserer Sammlung gemacht. Ich habe dabei natürlich auch strategisch gedacht. Die Ausstellung ist der Versuch, die Vertretung schwarzer Kunst im LACMA zu erweitern.
Bei ihrer Bestandsaufnahme fand die Kunsthistorikerin einige bedeutende Objekte von indigenen afrikanischen Künstlerinnen und Künstlern. Doch erstens barg deren Herkunft aus ihrer Sicht viele ethische Probleme. Wer hat sie wann und wo, unter welchen Umständen erworben? Zweitens wollte sie sich auf zeitgenössische Kunst konzentrieren. Mit der für 2025 geplanten Eröffnung ergab sich fast logisch der zeitliche Rahmen für die Ausstellung, das erste Viertel des Jahrhunderts. Doch da war die Auswahl in der Sammlung nicht sehr groß.
Die Erklärung ist leider, dass Kunsthistoriker die globale schwarze Kunst in der Vergangenheit vernachlässigt haben. Einige meiner Vorgänger haben schon großartige Fortschritte beim Ausbau unserer Sammlung gemacht. Aber trotzdem fehlten einige bekannte zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler, die international arbeiteten. Ibrahim Mahama aus Ghana ist zum Beispiel jemand, mit dem wir nun eine große Lücke füllen konnten. Weniger bekannte Künstler fand ich durch Mundpropaganda oder Recherchen.
Lawson nahm mit schwarzen Künstlerinnen in Afrika, Europa und Amerika Kontakt auf. Bei der Suche halfen unter anderem von Schwarzen gegründete Künstlerresidenzen in Ghana, Senegal, Südafrika, Jamaika, New York und Los Angeles. LACMA erwarb in den vergangenen 5 Jahren rund die Hälfte der jetzt ausgestellten Werke. Viele der 70 Bilder, Collagen, Fotografien, Videos und Skulpturen sind zum ersten Mal in den USA zu sehen. LACMA beauftragte außerdem Dion Brand und Itasha Womack, ausstellungsspezifische Gedichte zu schreiben. Dabei war es Kuratorin Deandra Lawson wichtig, durch Auswahl und Präsentation der Werke den Begriff Diaspora neu zu besetzen.
Kunsthistoriker konzentrieren sich oft auf die Biografie eines schwarzen Künstlers. Sie gehen zuerst auf ihre Unterdrückung ein und wie sie diese überwunden haben. Erst am Ende fragen sie, was haben sie eigentlich geschaffen? Ihr Fokus ist nicht auf Materialien und deren ästhetische Wirkung gerichtet. Ich habe dagegen mit einer formalen und ästhetischen Auseinandersetzung begonnen. Mein Ziel war es, Objekte stilistisch zusammenzustellen und Verbindungen über Regionen hinweg zu knüpfen. Erst von dort aus wollte ich zur Geschichte und zur Biografie finden.
Die Ausstellung hat sie in 4 Bereiche aufgeteilt. Sprache und Stille erforscht Macht und Grenzen des Wortes. Bewegung und Transformation zeigt Körper im Tanz, im Alltag, im Kampf und in Verführung. In Imagination finden Künstlerinnen und Künstler in Abstraktionen und Collagen Ausdrucksformen für die Weite der Diaspora und die Vielfalt ihrer Erfahrungen. Repräsentation nimmt sich schließlich in einer Serie von Fotografien Imperialismus und Kolonialismus vor. In jedem Raum schwingen Themen der Unterdrückung mit, doch Ausdrucksformen, Materialien und ästhetische Entscheidungen verkörpern Macht, Stolz und Schönheit. Sie stehen tatsächlich im Vordergrund. Dass die meisten der Werke erst kürzlich erworben wurden, ist Ausdruck des großen Nachholbedarfs von führenden US-Kunstinstitutionen. Werke zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler der schwarzen Diaspora, wie Fotografien von Ibrahim Mahama aus Ghana, Videos von Sammy Abdoulaye aus der Demokratischen Republik Kongo und Installationen von Kemangwa Lehulere aus Südafrika sollten selbstverständlich Teil ihrer Sammlungen sein.
Kerstin Zillen berichtete aus Los Angeles. Die Kultur steht in vielen Städten unter massivem Spardruck. Neben Berlin und München trifft es auch Köln hart, obwohl hier der Kulturetat nominell ansteigt. Doch die unendliche Großbaustelle Oper und Schauspielhaus schluckt fast alles, während die freie Szene jetzt vor einschneidenden Maßnahmen steht. Nur ein paar Beispiele. Die Zuschüsse für das renommierte Acht-Brücken-Festival sollen wegfallen, ebenso die Unterstützung für die Akademie der Künste der Welt. Und die Stadt Köln verzichtet auch auf die Pläne für eine eigene Tanzsparte, die es mal gab. Die Kulturszene wiederum beklagt, wie in Berlin, auch die Planlosigkeit, Intransparenz und vor allem die schlechte Kommunikation, die die jetzt angekündigten Sparhaushalte begleiten. Das tut auch der Kölner Kulturrat. Ich habe Bruno Wenn, den Vorsitzenden des Kölner Kulturrats, gefragt, was denn seine klare Strategie für die Kulturpolitik in Köln wäre.
Ach, das ist sehr schwierig. Zentraler Punkt wäre, wir müssen die Kulturbauten in den Griff bekommen, weil die Kulturbauten, wie Sie eben schon gesagt haben, in erheblichem Umfang den Kulturetat belasten. Gleichzeitig muss man aber natürlich halt auch sehen, dass eine Reihe von Museen von der akuten Schließung halt bedroht sind, weil die Generalsanierung zurückgestellt wurde.
Welche sind das?
Das ist das MAK, also das Museum für angewandte Kunst in Köln und das Museum für ostasiatische Kunst, die dringend generalsaniert werden müssen. Gleichzeitig suchen wir ja auch händeringend nach einem Ausweichquartier für die Kunst- und Museumsbibliothek, die mit 550.000 Beständen ein kulturpolitischer Schatz in Köln darstellt. Und am Ende des Tages suchen wir natürlich auch händeringend nach Lösungen für die freie Szene, weil die freie Szene ist diejenige, die gekürzt wird in Köln, die aber gleichzeitig für die Lebendigkeit, für die Vielfalt in der Kultur in Köln steht.
Mir scheint, der Zwang zu sparen ist sozusagen in allen Köpfen und bei allen Beteiligten angekommen. Jetzt geht es um kluge Ideen, wie auch Ressourcen zu heben wären. Welche können Sie sich da vorstellen?
Also wir haben ja als Kulturrat mehrfach jetzt schon Denkanstöße an die Kölner Kultur gegeben, die unter anderem darauf hinauslaufen, über Strukturveränderungen nachzudenken. Also wenn wir neun städtische Museen haben, stellt sich ja die Frage, braucht jedes einzelne Museum seine eigene Verwaltung, seine eigene Werkstatt, sein eigenes Depot? Und in ähnlicher Weise gilt es halt auch für die freie Szene, müssen die Festivals, jedes dieser Festivals in der freien Szene über eine eigene Struktur halt verfügen, die aus der öffentlichen Hand dann auch finanziert wird. Gibt es da nicht auch Möglichkeiten, durch Zusammenschluss kaufmännische Strukturen halt zu schaffen, die es auch am Ende des Tages der freien Szene ermöglicht, halt besser dazustehen? Und als drittes haben wir ja als Kulturrat mehrfach auch schon den Vorschlag gemacht, sich intensiver darum halt auch zu bemühen, professionell Mittel einzuwerben, vor allen Dingen von der EU. Köln wirbt relativ wenig Mittel aus dem Kulturbereich der EU ein. Da bestände eine Möglichkeit. Und das Zweite ist, wenn man stärker private Mittel mobilisieren möchte, dann muss man sich auch kompetent darauf einstellen.
Ja, da wollte ich gerade nachfragen, weil Kultursenatoren oder Kulturverantwortliche wie Stefan Charles in Köln bringen ja das Thema privates Sponsoring tatsächlich oft ein. Kann das denn in Deutschland für eine städtische Kultur die Lösung sein?
Es kann sein, wenn natürlich halt auch die Stadt selber sich für die Kultureinrichtung einsetzt und für eine langfristige Planbarkeit sowohl für städtische Einrichtungen als auch für die freie Szene sich einsetzt, dann schafft man Rahmenbedingungen, wo dann auch der Private sich engagieren kann. Aber diese Rahmenbedingungen, Verlässlichkeit, Langfristigkeit, Planbarkeit, die müssen gegeben sein.
Ist es ein Problem, dass manche Förderstrukturen, wie zum Beispiel öffentlich subventionierte Ateliers, sich womöglich verselbstständigt haben? Was ist mit Evaluation? Was ist mit Qualitätssicherung? Was sind die schmerzhaften Wahrheiten, denen man sich auch stellen muss beim Thema Kulturkürzung?
Das ist in der Tat ein spannendes Thema, was wir als Kölner Kulturrat auch der Politik empfohlen haben. Wir müssen über Evaluierung reden, wir müssen über Qualitätsstandards reden und wir müssen letztendlich auch über eine Flexibilisierung der Förderpolitik sprechen. Denn das, was wir am Beispiel der Ateliers vor Jahr und Tag geschaffen haben, diese Ateliers sind jetzt alle besetzt, mit der Folge, dass die jüngeren Künstler und Künstlerinnen jetzt nach Atelierräumen schreien. Und man kann ja nicht permanent immer neue Atelierräume schaffen, sondern man muss sich dann noch die Frage stellen, wie das, was wir haben, bewirtschaftet wird.
Sie haben ja auch eine mangelnde Kommunikation beklagt. Was wünschen Sie sich als Kulturrat Köln jetzt am dringendsten?
Was wir uns wünschen, ist, dass wir uns frühzeitig im Hinblick auf die nächsten Haushalte, die noch größere Kürzungen mit sich bringen werden, dass wir uns frühzeitig zusammensetzen und frühzeitig darüber reden, welche Art von Kultur wollen wir auf die Dauer? Was wollen wir bewahren? Was wollen wir als neuen Spielraum dann auch eröffnen? Und was ist letztendlich halt auch notwendig, um dahin zu kommen? Insgesamt müssen wir die Kultureinrichtungen resilienter aufstellen. Und wir brauchen gleichzeitig natürlich auch eine Diskussion darüber, wie wollen wir eigentlich die Förderpolitik so gestalten, dass die Förderpolitik Anreize setzt, private Mittel einzuwerben, gleichzeitig aber auch Anreize setzt, Synergien zu heben in der Zusammenarbeit der Kultureinrichtungen, sei es im städtischen Bereich, sei es in der freien Szene, sei es zwischen den städtischen Einrichtungen und der freien Szene.
Bruno Wenn war das, der Vorsitzende des Kölner Kulturrats zum Spardruck in der Domstadt. Charles Baudelaires Gedichtband Les Fleurs du Mal, die Blumen des Bösen, ist weltberühmt, obwohl es kein Gedicht gibt, das so heißt. Was also sind diese Blumen des Bösen? In einer Widmung für den Dichterfreund Théophile Gautier spricht Baudelaire von kränklichen Blumen, Fleurs maladives. Er meint damit also die Gedichte selbst. Die Ausstellung Böse Blumen der Berliner Nationalgalerie in der Sammlung Scharf-Gerstenberg knüpft assoziativ an Baudelaire an und zeigt Werke, die sich auf die Gedichte oder den Band beziehen, ebenso wie Kunst zu den Themen, die darin angesprochen werden. Da ist also Platz fürs Teuflische, Schillernde, für Kitsch, Erotik und Rausch, fürs Wuchern und Welken. Simone Reber hat sich nicht abschrecken lassen.
In der dunklen Hölle breitet der Teufel seine Flügel aus, bereit für den nächsten Einsatz. 1891 widmete der französische Symbolist Odilon Redon einen Grafikzyklus den Blumen des Bösen von Charles Baudelaire. 1857 war Charles Baudelaire dazu verurteilt worden, 6 Gedichte aus seinem Lyrikband zu entfernen. Sein Verleger ließ die zensierten Verse knapp 10 Jahre später in Brüssel drucken, mit einem Titelblatt des belgischen Karikaturisten Félicien Robs. Da wachsen einem Skelett dürre Äste aus den Fingerknochen, eine Schlange windet sich um das Becken, darunter faulen die 7 Todsünden. Die Recherche hat Spaß gemacht, sagt Co-Kuratorin Julietta Scharf, Vorsitzende der Stiftung Sammlung Scharf.
Wir haben uns tatsächlich, wir waren zusammen in Brüssel, ein bisschen auf die Jagd gemacht in Brüssel nach Félicien Robs, in grafischen Sammlungen, in Antiquariaten und so weiter. Und sind dann mit einem Koffer voll Grafiken zurückgekommen, die eben jetzt auch zur Stiftung Sammlung Scharf gehören, sodass die Stiftung auch um diese Dinge erweitert wird.
Mal amüsant, mal abstoßend spielt die Ausstellung mit der Grenzüberschreitung, die Charles Baudelaire in seinen Versen anlegt. 18 Gedichte widmet er seiner geliebten Jeanne Duval. Die Kreolin aus Haiti war in Paris stadtbekannt, wurde von Nadar fotografiert und von Monet gemalt. Für Baudelaire ist sie ein erbarmungsloser Dämon und eine kalte Hoheit. Pornokrates nennt der belgische Zeichner Félicien Robs seine Radierung einer nackten Herrscherin.
Das ist eigentlich eine Verbildlichung der Frau, die Baudelaire immer wieder besingt. Das ist eine recht füllige, nackte Dame in Schnürstiefeln, die auf einem Mäuerchen entlang spaziert und an der Leine vor ihr geht, von ihr gehalten, ein riesiges Schwein mit großen wackelnden Ohren. Und auf der Mauer unterhalb sieht man Allegorien der Künste, also die Poesie, die Bildhauerei und die Malerei. Und über die stolziert sie hinweg.
In der Realität hatte Baudelaire seine Geliebte mit Syphilis angesteckt. Ein Jahr nach Erscheinen der Fleur du Mal war Jeanne Duval gelähmt. Der Dichter bezahlte ihr das Pflegeheim. Man muss schon manchmal schlucken in dieser Ausstellung, die Millimeter entfernt vom Abgrund des schlechten Geschmacks balanciert. Böse Blumen, das ist das Unheimliche im vermeintlich Schönen. Baudelaire, sagt die Kuratorin Kiliki Zararias, gelingt es, Ideal und Realität zu kombinieren.
Er schafft das Banale, das Schreckliche, Alltägliche zu verbinden mit dem Wundervollen, Geheimnisvollen und Schönen. Und dieser Spagat, das macht ihn so irrsinnig modern.
Nach dem Zweiten Weltkrieg bekam das Grauen eine neue Dimension. Verfall und Verwesung nagen an den fantastischen Gestalten zwischen Tier, Pflanze und Mensch, die Bernhard Schulze Migows nennt und die in einer großartigen Rauminstallation gezeigt werden. Bilder vom Atompilz über Nagasaki üben in ihrer gefrorenen Absolutheit eine erschreckende Faszination aus.
Es gab Pin-Up-Girls, die auf Atombomben ritten. Es gab Torten in Form von Atombomben und bis heute ist der Name Bikini im Umlauf. Und keiner macht sich klar, dass das eigentlich auf das Bikini-Atoll zurückgeht, wo eben diese Bomben gezündet wurden, testweise.
Am Ende tauchen sie wieder auf, die bösen Blumen, die sieben Todsünden. Der Zero-Künstler Otto Piene stellt sieben schwarze Tulpen in einen dunklen Raum und lässt sie unter Stroboskopblitzen aufblasen. Da ist Satan wieder aus der Hölle gestiegen. Nach diesem Wechselbad der Gefühle braucht man erst einmal eine Stärkung. Aber Vorsicht, auf den Tischen im Café stehen fleischfressende Pflanzen.
Achtung, Kunst, kann man da nur sagen. Simone Reber war bei den bösen Blumen der Sammlung Scharf-Gerstenberg in Berlin. Und jetzt noch die Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
Als wäre der Sparzwang des Berliner Senats nicht genug, macht der Kulturszene in der Hauptstadt auch immer wieder die Immobiliensituation zu schaffen. Jetzt wird auch der neu gestaltete Erinnerungsort zur Berliner Afrika-Konferenz im wahrsten Sinne des Wortes vor die Tür gesetzt. In der Wilhelmstraße 92 hatten verschiedene Initiatoren erst vor einem Monat die Dauerausstellung Erinnern, Entschuldigen, Entschädigen zur Geschichte der Berliner Afrika-Konferenz von 1884-85 aufgebaut. Die Immobilienfirma, der das Gebäude gehört, hat nun eine Verlängerung des Mietvertrags abgelehnt, ohne Gründe zu nennen. Nyakasururu Mboro vom Projektträger Berlin Postkolonial kritisierte auch den Kultursenator. Wir sind von Joe Cialo enttäuscht, denn nach seinem mehrmaligen Bekenntnis zur Sicherung des Projektraums hatten wir von ihm Unterstützung im Kampf für seinen Erhalt erwartet. Bei der Berliner Afrika-Konferenz hatten verschiedene europäische Großmächte, die USA, Russland und das Osmanische Reich, die Aufteilung Afrikas in Kolonien beschlossen. 1,5 Millionen Euro hätte Dresden dazugeben müssen, um die Robotron-Kantine in der Innenstadt zu sanieren. Weil der Staat aber akut das Geld ausgeht, hat der Rat das Sanierungsprojekt jetzt komplett abgelehnt. Robotron war ein Industriekombinat der DDR, das unter anderem Computer herstellte. Aus der denkmalgeschützten Kantine hätte ein internationaler Kultur- und Begegnungsort werden sollen. Das Kunsthaus Dresden zieht bereits seit der Herbst dort ein. Gebäude und Dach hätten saniert werden müssen, Toiletten eingebaut werden müssen. Der Bund wollte das Projekt mit 4 Millionen Euro fördern. 1,5 Millionen Euro wollte die Familie Arnold spenden, die Dresden immer wieder mit Finanzspritzen hilft. Jetzt ist unklar, ob die 4 Millionen Sanierungshilfe vom Bund auch ohne die Förderung der Stadt abgerufen werden können. Einen Mahner nennt ihn die Universität Köln. Hier war Habo Knoch seit 2014 Professor für neuere und neueste Geschichte am Historischen Institut. Immer wieder widmete sich der Historiker in seiner Arbeit intensiv der Erinnerung an den Holocaust. 1999 wurde Knoch in Göttingen mit einer Studie über die Tat als Bild, Fotografien des Holocaust in der deutschen Erinnerungskultur promoviert. 2008 folgte die Habilitation und im selben Jahr übernahm Knoch die Geschäftsführung der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten und die Leitung der Gedenkstätte Bergen-Belsen. 2023 erschien von ihm im Namen der Würde eine deutsche Geschichte, in der er sich mit der Entwicklung des Begriffs beschäftigte. Nun ist Habo Knoch im Alter von 55 Jahren gestorben. Der Trommler und mehrfache Grammy-Gewinner Zakir Hussain ist tot. Er starb im Alter von 73 Jahren in San Francisco. Hussain spielte die Tabla, ein indisches Schlaginstrument. In den 70ern war er in die USA gezogen und hatte dort mit dem britischen Gitarristen John McLaughlin die Band Shakti gegründet, die Jazz und klassische indische Musik mischte. Hussain arbeitete unter anderem mit dem früheren Beatles-Mitglied George Harrison zusammen.
Danke, Anna Kohn. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend hören Sie alles Aktuelle zur Vertrauensfrage im Bundestag und die Themen der EU-Außenminister: Syrien, Ukraine, Georgien. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen angenehmen Abend.